The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 13. Juni.
Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust perpetrated by the Iranian regime.
Das ist wichtig heute Morgen. Der israelische Premier hat seine Truppen in der Nacht den Erzfeind Iran angreifen lassen. Benjamin Netanyahu verkündete vor wenigen Stunden in einer Ansprache, es seien Ziele des iranischen Atomprogramms und der militärischen Infrastruktur angegriffen worden.
We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program.
Aus dem iranischen Staatsfernsehen heißt es, dass das Quartier der Revolutionsgarden in Teheran angegriffen worden sei. Dabei sei der Chef Hussein Salami getötet worden. Außerdem meldet das iranische Staatsfernsehen den Tod von mindestens zwei Atomwissenschaftlern. Der News-Sender Al Jazeera hat gerade zu seinem Reporter in Teheran geschaltet, der von Explosionen in der iranischen Hauptstadt berichtet.
Tahid, what more can you tell us about what is going on there in Tehran?
Well, it's about 3:46 local time here in Tehran, and based on what we have so far, sounds of several explosions have been heard across the capital, not necessarily at one particular point.
Als Grund für die Attacke nannte Netanyahu monatelange kontinuierliche Angriffe aus dem Iran auf Israel. Er dankte dem amerikanischen Präsidenten für dessen Unterstützung.
Long live Israel and long live America. Our action will help make the world a much safer place. I want to thank President Trump for his leadership in confronting Iran's nuclear weapons program. He has made clear time and again that Iran cannot have a nuclear enrichment program.
Der US-Außenminister Marco Rubio teilte mit, die USA waren nicht am Angriff auf Iran beteiligt. Fakt ist, für Donald Trump sind das keine guten Nachrichten. Die USA verhandeln gerade einen neuen Atomdeal mit Iran. Laut New York Times hatte es deshalb Streit gegeben zwischen Netanyahu und Trump. Am Telefon habe man gestritten. Israel sieht den geplanten Deal der USA kritisch, heißt es. Das hat Netanyahu mit dem Angriff heute Nacht mehr als deutlich gemacht. Laut CNN hat Trump sein Kabinett einberufen. Israel erwartet jetzt eine Gegenreaktion des Iran. Die Netanyahu-Regierung hat den Ausnahmezustand verhängt. So der Stand heute Morgen. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. In der neuen Folge von Machtwechsel nimmt meine Pioneer-Kollegin Dagmar Rosenfeld gemeinsam mit Robin Alexander das Manifest der SPD-Linken auseinander.
Es ist eigentlich darüber hinaus ein Rückfall über sicherheitspolitische Erkenntnisse einer ganzen Dekade.
Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt den neuesten Zukauf von BioNTech. Der Glücksatlas kürt die beste Stadt in Deutschland und der Rocker Billy Idol rührt die Welt mit einer schönen Geschichte. Das Manifest der SPD-Linken, es sorgt für hohe Wellen, auch außerhalb der Partei.
Frau Präsidentin, ich bedanke mich für das Vertrauen und ich nehme die Wahl an.
Deutschland braucht weniger Verwalter und mehr Möglichmacher.
Wer regiert Deutschland?
Wir leben in Zeiten eines tiefgreifenden Wechsels, eines tiefen Umbruchs.
Die Demokratie hat viel mehr Kraft, als viele es glauben.
Machtwechsel
mit Dagmar Rosenfeld von The Pioneer
und Robin Alexander von Welt.
Dagmar und Robin knüpfen sich das Thema vor in der aktuellen Folge. Über 100 Unterzeichner hat das sogenannte Manifest, das im Titel Folgendes fordert, Zitat, Friedenssicherung in Europa durch Verteidigungsfähigkeit, Rüstungskontrolle und Verständigung. Die SPD-Linken Ralf Stegner, Rolf Mützenich und viele andere wollen eine neue Denkweise in Sachen Ukraine-Krieg. Sie wollen eine Abkehr von der aktuellen Aufrüstungspolitik eines Boris Pistorius. Sie fordern eine Zusammenarbeit mit Russland. Die Stationierung von amerikanischen Mittelstreckenraketen in Deutschland wird abgelehnt. Das kommt gut an in Teilen der SPD-Fraktion im Bundestag. Kritik gibt es aber auch. Auch in der aktuellen Folge von Machtwechsel zu hören auf thepioneer.de. Auszüge gibt es für Sie jetzt.
Aber glauben Sie, wir sollten die Friedenspolitik ausschließlich den Militärexperten überlassen? Das, glaube ich, kann nicht richtig sein. Und die reine Militärlogik hat sich auch nicht als richtig erwiesen. Wir haben überall furchtbares Leiden und Sterben von Menschen in Gaza. Wir haben es in der Ukraine, wir haben es in Russland, wir haben es überall. Menschen sterben, werden vertrieben, wir haben Zerstörung überall. Das kann man doch nicht einfach laufen lassen und sagen, wir erhöhen einfach immer weiter die Militärausgaben.
So Ralf Stegner nach Veröffentlichung des Manifests im Interview mit den Kollegen des Deutschlandfunk. Es ist eine kritische Haltung gegenüber dem Militärischen, die in Teilen der SPD fest verankert ist. Erinnert sei hier an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der vergangenes Jahr in der Hochphase um die Taurus-Debatte erklärt hatte, Zitat, ja, muss man über alles diskutieren und die Militärexperten, die Kaliberexperten tun das ja auch mit Ausgelassenheit und mit wachsendem Ehrgeiz. Zitat Ende. Eine Aussage, die Steinmeier zwar später bereut hat, deren Geist aber in dem jetzt verfassten Friedensmanifest zu finden ist. Robin, ist dieses Manifest die Fortsetzung des Friedenskanzlerwahlkampfs von Olaf Scholz nur mit anderen Mitteln?
Das kann man so nicht sagen. Also ich finde, man tut sowohl Olaf Scholz als auch Frank-Walter Steinmeier Unrecht, wenn man sagt, dass dieses Manifest die Fortschreibung ihrer Rhetorik oder ihres Wahlkampfes ist, so kritisch wir das damals gesehen haben. Dieses Manifest ist etwas ganz Neues, ist etwas viel Krasseres. Da werden wirklich Lehren und Einsichten von einem ganzen Jahrzehnt ausgeschlagen in einer aggressiven Ignoranz, die man weder Steinmeier noch Scholz beim schlechtesten Willen unterstellen konnte. Das ist etwas ganz Neues. Und auch etwas, das ich in der Form nicht für möglich gehalten hätte.
Dann lass uns mal konkreter auf den Inhalt eingehen. In dem Manifest heißt es, ich zitiere, in Deutschland und in den meisten europäischen Staaten haben sich Kräfte durchgesetzt, die die Zukunft vor allem in einer militärischen Konfrontationsstrategie und Hunderten von Milliarden Euro für Aufrüstung suchen. Frieden und Sicherheit sei nicht mehr mit Russland zu erreichen, sondern müsse gegen Russland erzwungen werden. Zitat Ende. Die Unterzeichner des Manifests setzen auf das Konzept der gemeinsamen Sicherheit mit Russland. Ist das die Anti-Zeitenwende, die hier gerade ausgerufen wird?
Ja, das ist so. Also diese Begriffe Sicherheit mit Russland organisieren oder Sicherheit gegen Russland organisieren sind Chiffren. Ja? Also vor der Zeitenwende sagten die Sozialdemokraten und viele andere ja, wir müssen Sicherheit mit Russland organisieren. Und ich meine, wer würde das denn nicht wollen? Ja, also ich meine, als die NATO-Osterweiterung gemacht wurde, wurden ja extra Gremien geschaffen, um die Russen dort teilhaben zu lassen und. So, nur das Entscheidende ist, 2023 gab es einen SPD-Parteitag, der gesagt hat, Sicherheit vor Russland, ja, also der bewusst gesagt hat, wir haben verstanden, dass das Russland von Wladimir Putin etwas anderes ist als die Sowjetunion von Brezhnev. Und wir haben verstanden, dass wir falsch lagen und dass es diese Invasion in der Ukraine gegeben hat. Und dieses, ich zitiere, grundlegende Neupositionierung, die damals Lars Klingbeil durchgesetzt hat, aber natürlich mit dem Segen von Olaf Scholz, weil es sozusagen die nachgeholte programmatische Annäherung an die Regierungspolitik war. Ja, was jetzt passiert, ist ein Angriff auf diese 2023er Neupositionierung, die ja eigentlich als Ehrlichmachung verstanden wurde.
Wenn du sagst, es ist ein Angriff auf die Neupositionierung, ist es dann nicht auch zugleich ein Angriff auf Lars Klingbeil, der ja als SPD-Parteichef dafür gestanden hat, der die Aufarbeitung der sozialdemokratischen Russlandpolitik nicht nur gefordert, sondern auch eingeleitet hat?
Also selbstverständlich. Man kann das auch in dem normalen Partei-Nitty-Gritty erzählen, das ja auch einen großen Teil unseres Podcasts ausmacht und das gehört auch dazu. Es ist nur nicht die ganze Geschichte, aber wir können gerne dabei beginnen. Lars Klingbeil steht in 2 Wochen ein sehr schwieriger Parteitag bevor, ja? Weil nach der SPD-Wahlniederlage hat Klingbeil sich durchgesetzt und formt den SPD-Teil der Regierung nach seinem Bilde. Und da sind natürlich eine Menge Leute gekränkt worden. Ja? Da gibt es Frauen einer bestimmten Generation, die durch Jüngere ersetzt wurden. Da gibt es Hubertus Heil, der keine Rolle mehr spielt. Da gibt es einen NRW-Landesverband und, und. Also was halt so in Parteien passiert. Ja? Und normalerweise würden die jetzt in der geheimen Wahl des Parteivorsitzenden ihr Mütchen kühlen oder hätte der Klingbeil halt ein Abstimmungsergebnis von 80% oder 75 oder wenn es schlecht läuft 69,5 und dann würden wir alle schreiben, Klatsche für Klingbeil und dann wäre das aber am nächsten Tag eigentlich vorbei und würde die Bürger gar nicht erreichen. Jetzt wird dieser Unmut sachpolitisch aufgeladen. Ja, jetzt gibt es sozusagen ein Argument, dass man gegen Klingbeil nicht nur stimmen kann, weil man halt sauer ist, übergangen worden zu sein oder den Stil schlecht findet, sondern Klingbeil wird jetzt für diesen Kurs von Scholz und auch von Merz verhaftet und dagegen wird eine Opposition geschmiedet. Ja? Und jetzt wissen wir nicht, ob auf dem Parteitag auch sachliche Anträge in die Richtung kommen, ja, weil die Anträge müssen schon da sein. Bis jetzt wissen wir das nicht, aber kann natürlich sein, dass einer was eingeschickt hat und die Antragskommission hat es noch nicht veröffentlicht, ja. So. Und diese Abstimmung über Lars Klingbeil wird jetzt sachpolitisch aufgeladen. Und zum Beispiel, das ist ja ein Manifest mit ganz vielen Unterschriften und eine diese Unterschrift, ich gebe jetzt mal nur ein Beispiel, ist ein Genosse namens Roland Klapproth. Ne? Der war gefühlte 700 Jahre lang Vorstandssekretär des SPD-Parteivorstandes. Ja? Und so ein Mann stimmt immer für die Führung nach seinem Selbstverständnis. Aber jetzt hätte er ein inhaltliches Argument, es nicht zu tun.
Lass uns mal auf die inhaltlichen Argumente eingehen, die in diesem Manifest aufgeführt werden. Ein Beispiel, die Höhe der Verteidigungsausgaben. Die wird ja nicht nur in Frage gestellt, sondern als irrational diffamiert. So heißt es in dem Manifest, für eine auf Jahre festgelegte Erhöhung des Verteidigungshaushalts auf 3,5 oder 5% des Bruttoinlandprodukts gibt es keine sicherheitspolitische Begründung. Robin, das ist doch eine offene Abkehr von dem verteidigungspolitischen Kurs der jetzigen Bundesregierung und es konterkariert doch auch den anstehenden NATO-Gipfel, wo es doch vor allem darum geht, die USA an Bord zu halten und ein Mittel, das zu tun ist, dass Europa seine Bereitschaft zeigt, seine Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen.
Also selbstverständlich kann man der Meinung sein, dass diese Summen die Volkswirtschaft überfordern. Das kann man selbstverständlich meinen. Aber in so einem Papier zu schreiben, es gibt keine Begründung. Natürlich gibt es eine Begründung. Die Begründung ist, Russland führt Krieg, Russland rüstet auf. Ja, so jetzt kann man die Begründung verwerfen oder relativieren, aber zu behaupten, das wäre keine. Ja, das ist das, was ich meine und warum ich auch so deutlich darüber spreche, weil dieses Papier ist mehr als ein Debattenbeitrag oder eine Kurskorrektur. Die ist sogar mehr als ein Angriff auf die Zeitenwende, was schon krass genug wäre. Das ist eigentlich darüber hinaus ein Rückfall über sicherheitspolitische Erkenntnisse einer ganzen Dekade.
Die ganze Folge gibt es, wie gesagt, auf thepioneer.de. Danke fürs Dabeisein. Dagmar ist übrigens nicht nur hier im Podcast zu hören, sondern auch bald bei uns auf der Bühne zu sehen. Und zwar zusammen mit Pioneer-Chefreporterin Politik Carina Mössbauer am kommenden Montag in Berlin. Ricarda Lang ist zu Gast, Bundestagsabgeordnete und bis vor kurzem Bundesvorsitzende von den Grünen. Die Frau ist meinungsstark, streitbar und immer wieder im Zentrum der Debatte. Ihre Meinung zur aktuellen Politik und zur Regierung Merz, über ihr Leben in der Opposition und über aktuelle Themen hören Sie im Talk mit Dagmar und Carina auf der Pioneer One. Freuen Sie sich auf ein intensives Gespräch, kontrovers, persönlich und immer mit dem Blick nach vorn. Denn in Zeiten, in denen Orientierung oft fehlt, brauchen wir Stimmen, die Klartext reden und wir brauchen den Mut zur offenen Debatte. Tickets finden Sie ganz leicht in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat die Software-Schmiede Adobe neue Zahlen veröffentlicht. Anne Schwedt in New York, guten Morgen. Wie läuft es bei Adobe?
Guten Morgen, Chelsea. Ja, es läuft super bei Adobe. Das Unternehmen hat starke Zahlen vorgelegt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz stieg um 11% auf einen Rekordwert. Der Gewinn stieg um 13% und lag ebenfalls über den Prognosen. Besonders positiv ist, Adobe hat auch seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Das Wachstum wird vor allem durch die starke Nachfrage nach KI-gestützten Kreativ- und Marketing-Tools von Adobe getragen. Die Integration von generativer KI sorgt dafür, dass Unternehmen und Kreative schneller und effizienter Inhalte erstellen können. Auch im Marketingbereich automatisieren neue KI-Agenten viele Routineaufgaben und steigern so die Produktivität deutlich. Trotz der guten Zahlen und des optimistischen Ausblicks zeigte sich die Aktie nachbörsig zunächst wenig bewegt. Das liegt einfach daran, dass die Erwartungen an Adobe nach dem KI-Hype zuletzt sehr hoch waren und viele Anleger auf noch stärkere Impulse gehofft hatten.
Und es gibt ein neues Unternehmen an der Börse, das in aller Munde ist. Anne, erzähl uns, was da los ist.
Genau, das Fintech-Unternehmen Chime ist an die Börse gegangen. Die Aktie startete mit $27 und schoss zeitweise auf bis zu $43 hoch. Am Ende lag es bei einem Plus bei 37%. Damit wird Chime aktuell auf etwa $13.5 Milliarden bewertet. Chime ist eines der führenden US-Anbieter für digitales Banking und richtet sich vor allem an Verbraucher mit einem Jahreseinkommen unter $100.000. Das ist eine Zielgruppe, die von klassischen Banken oft vernachlässigt wird. Das Unternehmen bietet gebührenfreie Giro- und Sparkonten, Debitkarten und verschiedene Finanztools, alles digital und mobil. Die Einnahmen erzielt Chime hauptsächlich über Interchange-Gebühren, also die Gebühren, die Händler bei Kartenzahlungen zahlen. Trotz der Euphorie ist die Bewertung beim Börsengang aber deutlich niedriger als noch beim letzten privaten Funding in 2021. Damals lag sie noch bei $25 Milliarden. Dennoch gilt das Debüt als wichtiger Stimmungstest für die gesamte Fintech-Branche, die nach Jahren der Zurückhaltung jetzt wieder auf mehr IPOs hofft, Chelsea.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Menschen in Nordhessen uns ihr Glücksrezept bisher vorenthalten haben. Denn der sogenannte Glücksatlas hat sein traditionelles Ranking der glücklichsten Großstädte Deutschlands rausgebracht. Und Deutschlandstädte haben so viel zu bieten. München glänzt mit seiner Biergartenkultur, Hamburg bietet Lebensqualität am Wasser und in Berlin tobt das Leben in den Clubs. Doch all das verblasst gegen das gefühlte Glück, das die Menschen in einem Talkessel im Zentrum Deutschlands empfinden. Die glücklichsten Menschen der Republik wohnen in Kassel. Eingekuschelt zwischen den Langbergen und dem hohen Habichtswald kann die Stadt ihren knapp 200.000 Einwohnern einiges bieten. Zum Beispiel eine der wichtigsten zeitgenössischen Kunstausstellungen, die Documenta. Und Kassel ist eine der grünsten Großstädte Deutschlands. Im Staatspark Karlsaue oder Bergpark Wilhelmshöhe planieren die Kasseler ihren Stress einfach weg. Gut beschützt werden sie auch. Über der Stadt thront seit mehr als 300 Jahren der Herkules. Er ist mit seinem 8 Meter hohen Kupferkörper der wohl schönste aller Kasseler Einwohner. Aber macht das glücklich? Wir würden gerne von Ihnen als Pioneers aus Kassel wissen, was macht Ihre Stadt zur besten in Deutschland? Hat der Glücksatlas wirklich recht? Schreiben Sie uns doch eine kurze Mail an die Mailadresse, die Sie in den Shownotes finden und sagen Sie uns, was Ihr Kassel-Glücksgefühl ausmacht. Denn wir sind ganz schön neugierig. In den kommenden Tagen können Sie bei unserem Instagram vorbeischauen, thepioneer.one. Dort erzählen wir, was wir von unseren Kassler Pioneers gelernt haben.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass Billy Idol seinen Sohn gefunden hat. Dafür kann der britische Rocksänger seiner Tochter danken. Bonnie hat mit einem DNA-Analyse-Set ein Geheimnis entschlüsselt, eines, von dem selbst Billy Idol nichts wusste. Los ging es mit Bonnie, die einen DNA-Test gemacht hat, um über ihre eigene Familiengeschichte mehr zu erfahren. Über eine Datenbank ist plötzlich ein völlig unbekannter Name aufgetaucht, Brandt. Die Übereinstimmung war eindeutig, sie waren verwandt. Neugierig hat sich Bonnie sein Profil angeschaut und ist auf folgende Zeile gestoßen. New York, 1985, ich suche nach meinem biologischen Vater. Bonnie hat Kontakt zu Brandt aufgenommen, für ihn war das kaum zu glauben. Doch als er mit seiner Mutter gesprochen hat, hat sie die Geschichte bestätigt. Nach der Trennung von dem Mann, den Brandt jahrelang für seinen Vater gehalten hatte, hat sie tatsächlich ein spaßiges Wochenende mit Billy Idol verbracht. Es war 1983, Billy Idols Album Rebel Yell war gerade erschienen und er tourte mit seiner neuen Musik um die Welt. Auf dieser Tour haben sich die beiden kennengelernt und so entstand der kleine Brandt. Über 40 Jahre lang wusste Billy Idol nichts von dem Kind. Doch als seine Tochter ihm von Brandt erzählt hat, wurde dieser sofort und herzlich in die Familie aufgenommen. Die außergewöhnliche Geschichte wird ausführlich in einer neuen biografischen Doku über den Rockstar erzählt. Billy Idol Should Be Dead heißt der Film. Eine Doku mit Happy End. Billy Idol freut sich über den Familienzuwachs. Vielleicht tanzt er jetzt nicht mehr alleine, sondern mit Bonnie und Brandt. Ich wünsche Ihnen jetzt einen energiegeladenen Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.
Chance that as a weapon to dance and not be dead.